Mag auch mal in Indien anfangen. Puna gerade hatten, der tauchte heute früh in mir auf. Der große verstorbene Lehrer in 50er Jahren ist er gestorben, oder wie die Inder sagen, er hatte den Körper verlassen. Ramana Maharshi in Südindien. Ich war in seinem Ashram vor einer Reihe von Jahren in Theravadamalai und an diesem heiligen Berg. Und das stimmt schon, was die Inder sagen. Da ist alles Mögliche los. Der Tempel ist alles andere als Ruhe. Da wird gespielt und gerannt und Kinder gesäugt und gerufen und gebetet und rumgelaufen. Aber dieser Ashram hat eine unglaubliche Ausstrahlung, eine Präsenz. Und man fühlt, dass seine Präsenz da ist. Und Ramana Maharshi hat sehr viel mit Stille gelehrt. Mit Schweigen. Also nicht mit Stille in dem Sinn, sondern mit Schweigen, indem er nichts gesagt hat. Und oft haben die Menschen was Tiefes in sich erkannt, wenn er sie einfach nur an seinem Schweigen hat teilhaben lassen. Ich habe eine Reihe von Menschen getroffen, die ihn erlebt haben. Sehr eindrucksvoll. Und er hatte auch zwei ziemlich für ihn klassische Fragen, zwei Inquiry-Fragen. Und eine Spur dieser Selbsterforschung geht auf ihn zurück und ist eine klassische Frage. Ihr werdet sicher die kennen, wird euch deutlich werden. Ah, das ist eine Wurzel, wo das herkommt, nicht die einzige. Also, wenn Menschen zu ihm kamen, dann haben die irgendwas erzählt, was sie so auf dem Herzen hatten, was sie bewegt hat. Und man hatte sie auch gefragt, was ist schwierig oder so. Gut, und dann hatte sie meistens irgendwann gestoppt. Und gesagt, ey, stopp mal, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Und dann hat er gesagt, das war seine erste Kernfrage, welches Verhältnis hast du zu deinen Gedanken? Weil das Verhältnis, das wir zu unseren Gedanken haben, bestimmt einen ganz, ganz großen Teil unseres Leidens, dessen, was schwierig ist. Und so, jetzt mit meinen Worten, die Essenz seines Teachings da drin war, es gibt eigentlich keine Probleme, wenn du aufhörst, deinen Gedanken zu glauben. Der wichtige Punkt ist, dass du nicht glaubst, was du denkst. Dann bist du frei. Und dann gibt es natürlich schwierige Situationen. Da gibt es vielleicht Dinge, die du lösen kannst. Es gibt Dinge, die du verändern kannst. Es gibt vielleicht Dinge, die du beweinst. Andere, die dir wehtun. Andere wieder, die dich glücklich machen. Und Probleme auch und Themen, die du nicht lösen kannst. Aber es gibt nicht diese Problemkonstellation, die wir immer kreieren durch Denken. Und wenn ich das in unsere Praxis hier übersetze, in unsere Meditation, würde ich sagen, es ist nicht so wesentlich, ob du Gedanken hast und wie viele, wenn du meditierst. Aber es ist sehr wesentlich, ob du dem, was da in dir denkt, glaubst oder nicht. Ob du frei bleibst von Denken und hinfühlst und schaust in deine innere Weite und Ganzheit. Oder ob du dieses Gequatsche der kleinen und größeren Kritikerinnen und Kritiker und Kobolde und Stimmen etc., ob du dem glaubst. Dieses Verhältnis zum Denken ist wichtig, nicht ob es denkt oder nicht. Manche haben einen Regengeist, der denkt es dauernd, und manche haben einen ruhigen Geist, der denkt nicht so viel. Und die meisten sind dazwischen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, oder der Kernpunkt ist, ob wir dem glauben. Also, Ramana Maharshi, welches Verhältnis wir dazu haben? Das war seine erste Frage. Und die zweite Frage haben die Leute so ein bisschen geforscht und so. Und seine zweite Frage war dann irgendwann, er hat es ja auch gestoppt, weil die meisten Menschen dann so den Punkt nicht finden. Und dann hat er gesagt, wer bist du? Und darauf hat er insistiert. Und hat den Menschen oft mitgegeben, sich diese Frage viele Stunden zu stellen. Oder wenigstens mal eine Viertelstunde. Eines der machtvollsten Inquiry-Fragen. Wer bist du? Und wir fangen an mit Schuhgröße und Adresse und es kann sein, dass wir in was viel, viel Größerem enden. Oder mit Sicherheit ist es so. Also das ist eine Frage, die dann auch viele Lehrer und Lehrerinnen von ihm übernommen haben. Ist eigentlich eine Urfrage vom Menschen, aber er hat sie so präzise gestellt, weil es auch mit seiner tiefen Seinserfahrung als Jugendlicher zu tun hat. Wer bist du? Das große Bin, das große Ich Bin zu finden, wie er es sagt. Gut, soweit mal zu Ramana Maharshi als Intro. Und daran angeknüpft möchte ich euch eine Skizze geben von dem, wie wir, wenn wir uns erforschen, wie wir diese verschiedenen Ebenen in uns wahrnehmen. Und ich halte es für wichtig, weil nicht, dass das, was ich sage, wichtig ist, aber es ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass unsere Sichtweise vom Menschen und von uns selber, dass das einen großen Einfluss hat auf unsere Praxis, auf unsere Meditationspraxis, auf unsere Lebenshaltung, auf unsere Liebe zu uns und allen anderen Wesen etc., auf unser Gefühl von Sinn und Unsinn des Daseins. Also das hat so eine Skizze, die ein Angebot ist und du schaust, wie das mit dir resoniert. Du musst es nicht eins zu eins übernehmen, aber es ist ein Angebot, selbst darüber auch mal nachzudenken und für dich zu erforschen. Okay, also diese Ebene, der wir zunächst und zumeist begegnen, ist das, wie wir als Menschen erscheinen wollen. Und es ist ein Stückchen das, was Ramana Maharshi meint mit dem, dass wir unseren Gedanken glauben. Vielleicht nicht diesen aktuellen Gedanken, aber tiefer liegenden Gedanken, Gedankenkonzepten, die wir konstruiert haben, um klar zu bekommen, wer wir sind oder zu meinen, wer wir sind. Wenn wir das aus der menschlichen Entwicklung, unserer Entwicklungspsychologie her sehen, ist es auch ganz logisch, dass wir das tun. Und da ist nichts in sich falsch und böse und daneben dran. Und das ist ganz normal, dass wir das tun. Weil das, was dahinter ist, sage ich gleich was dazu, das, was dahinter ist, braucht sowas wie einen Schutzraum. Wir lernen leider sehr früh als Kinder, dass wenn wir uns völlig offen zeigen, wenn wir völlig offen sind, dass wir da sehr verletzlich sind und dass in der Regel die Erwachsenen nicht damit gut umgehen können. Also, wir kommen in eine Welt, die ist mal schwieriger, mal schöner und oft auch dazwischen. Eltern, Familie, Gesellschaft etc., Schule. So. Wir kommen in eine Welt, wo wir schnell rauskriegen, weil wir intelligente Wesen sind, dass es hilfreich ist, in einer bestimmten Art drauf zu sein, in einer bestimmten Art nicht. Bestimmte Dinge zu sagen, bestimmte Dinge schön für uns zu behalten. Mit bestimmten Emotionen durchaus da zu sein, mit anderen möglichst nicht. Und das ist je nach Situation Elternhaus durchaus verschieden. Das heißt, wir kreieren so eine Art Maskenpersönlichkeit. Persona heißt es eigentlich ja, im Griechischen, die Maske, ja. Was hindurchtönt. Also wir kreieren eine Persönlichkeitsform, eine Maskenpersönlichkeit, die uns nach außen schützt, die schon was von uns ist, klar. Das ist nicht völlig falsch, aber die uns schützt vor zu viel Offenheit, Verletzbarkeit, vielleicht auch vor dem Gefühl, wenn ich zu viel Energie habe, zu viel wuchtige Kraft, die anderen zu überrollen. Es gibt ja auch so dieses, manche erleben die Eltern vielleicht fragil oder wund oder traurig, ziehen sich eher zurück. Es geht keine Bedrohung von den Eltern aus, aber es ist so, sagen wir, eine Variation von Mitgefühl, aber die kommt dann rüber im Sinne von Anpassung und es den Eltern recht machen, den Eltern Freude bereiten, damit die weniger traurig sind. Kinder machen das, denke ihr wisst es. Ja. Und das ist das, was wir in einer spirituellen Anthropologie, lasst es mich mal so nennen, weil das ist die Skizze, die ich hier mache, eine spirituelle Rede vom Menschen. Das ist das, was wir Ego-Persönlichkeit nennen. Ego heißt nicht, dass du egoistisch sein musst, sondern Ego heißt nur, dass du dich auf ein Konstrukt, von dem du meinst, dass du es bist, festzurrst. Und das tun wir alle. Ego-Persönlichkeit oder Maskenpersönlichkeit. Ja? So. Und so erscheinen wir zunächst und zumeist. Gut, und dann spüren wir, wenn wir an uns arbeiten oder kriegen das sehr klar mit, dass es dahinter weitergeht. Und wenn wir für uns sind, wenn wir uns entspannen, das ist eine tiefe Sehnsucht, mehr wirklich zu sein. Und da kommen wir in eine Ebene unseres Menschseins, wo wir spüren, ja, das sind sehr viel echte Gefühle. Das sind nicht nur die, die die anderen wollen, mit denen ich die anderen bediene oder mir vom Leibe halte, sondern das sind die echten Gefühle. Das sind die wirklichen Emotionen, das sind meine wirklichen Wünsche, das ist mein wirklicher Schmerz, meine echte Trauer. Das ist all das, was wir kennen und mit denen wir zum Beispiel auch von der Methode her in der psychologischen Reifungsarbeit oder Psychotherapie und allen Variationen davon arbeiten, mit diesem echten Fühlen, echten Wahrnehmen, wer bin ich. Und das ist eine Art von Persönlichkeit, die ich im Unterschied zur Ego-Persönlichkeit oder Maske gern die biografische Persönlichkeit nenne. Und hier brauchen wir ein Ich, und das halte ich für eine wichtige Unterscheidung, die manchmal für Irritation sorgt. Unser Lehrer, bei dem wir beide, Sascha und ich, Ausbildung gemacht haben in transpersonaler Psychologie, Holotropes Apen, Silvester Walch, hat ein tolles Buch geschrieben, Vom Ego zum Selbst, Grundzüge einer spirituellen Anthropologie. Und er unterscheidet das Ego vom Ich. Und er sagt, es ist auch ein Übersetzungsfehler, unter anderem von Sigmund Freud ins Englische. Da kommt dann I gleich Ego, anstatt das Ich ist das Me, ist das reale Ich, das nicht konstruiert ist. Und dieses Ich würde ich im Unterschied zum Ego, würde ich formulieren als oder beschreiben als eine alltagstaugliche oder lebenstaugliche Organisations- und Wahrnehmungsinstanz unserer Psyche oder unseres Gesamterlebens. Das ist eine Organisationsinstanz, das ist nicht wer wir sind, aber es ist so wie so ein Mittelpunkt, wie die Mitte des Mandala, wo die Dinge drauf hinfließen, dass das Ganze eine Struktur kriegt. Das ist wichtig. Dann wird auch verständlich, warum die Meisterinnen und Meister des Ostens wollen, dass wir dieses verflixte Ego auflösen. Und die Psychologinnen und Psychologen des Westens sagen, mein Gott, wir sind froh, dass die Leute überhaupt ein Ich haben, sonst wären sie psychotisch oder sonst was. Also wir sprechen hier von verschiedenen Ebenen, das ist wichtig. Wir brauchen ein funktionierendes, stabiles Ich, um den Mut zu haben, unser Ego aufzulösen oder zu durchschauen. Lass mich mal den Bogen machen. Und dann merken wir, okay, also, bin nicht ganz diese Maske, manchmal ist sie tauglich, ist ja nicht böse, aber bin ich nicht ganz. Ich bin mehr, ich bin diese biografische Persönlichkeit, ich bin dieses menschliche Wesen mit Gefühlen und so weiter. Und spüre auch, da ist eine Mitte, da ist ein klares Ich, wo ich merke, was ich will, was ich nicht will, wo mein Weg hingeht. Und dieses Ich hat auch den Mut, sich dem Größeren zu öffnen, anzuvertrauen. Diese Fähigkeit des Ich im Unterschied zum Ego. Das Ego hat Schiss davor. Das Ich kann das. So. Und dann spüren wir, okay, jetzt mache ich mich auf den Weg der Meditation, der Selbsterforschung, vielleicht der psychologischen Reifungsarbeit. Und dann erfahre ich, es gibt eine andere Tiefe in mir. Da gibt es etwas, das ist mir nicht verfügbar. Da gibt es etwas in mir, nach dem sich mein Herz sehnt. Da gibt es eine Tiefe in mir, von der ich spüre, ja, das bin ich. Und das bin ich mehr als alles, wovon ich bisher gedacht habe, dass ich es bin. Und zugleich ist es etwas, das ganz von selber auftaucht, ganz von selber in mir präsent wird, wo ich zwar mich hinwenden kann und meditieren kann, das zu erfahren, zu berühren, aber es unterliegt nicht meinem Einfluss und meiner Kontrolle. Und wenn diese Erfahrung mächtiger wird und powervoller und wir spüren, da ist etwas in uns, wovon wir sehen, erkennen, unmittelbar, wow, das bin ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das bin ich. Und es fühlt sich völlig unabhängig an von Raum und Zeit, von Geburt und Tod. Das nennen wir den Durchbruch zum Wesen. dass das Aufleuchten des Absoluten, des Seins, des erwachten Raumes in deiner individuellen Gestalt. Durchbruch zum Wesen, Sprache von Graf Dürkheim, der das wunderbar beschrieben hat. Und damit im Grunde geschieht, und das ist nicht, muss nicht, das kann eine markante Erfahrung sein, es können viele Erfahrungen sein, es kann aber auch ein langsames Hineinwachsen sein, wo du plötzlich wie am Ende von mehreren Jahren aufwachst, zurückschaust und merkst, ah, du bist völlig anders drauf. Also fixiert euch nicht auf einen einmaligen großen Durchbruch oder Knall oder irgendwas. Das kann sich reinschleichen, das kann hineinschmelzen gleichsam und die Muster der Persönlichkeit so von innen her lösen, dass du plötzlich spürst, wow, das ist was anderes in mir. Über Nacht quasi. Und damit... Sondern diese Führung spüren wir, die Führung aus dem Wesen spüren wir auch vorher schon als den Ruf, einen spirituellen Weg zu gehen. Und ihr alle kennt das, ob als Führung aus dem Wesen oder als Durchbruch zum Wesen, sonst wärt ihr nicht hier. Wir alle kennen das. Sonst wärt ihr nicht hier, sondern irgendwo. Und das ist das, was dich zur Meditation ruft. Und zur Meditation zieht. Wenn ihr euch erinnert am Anfang den Satz von unserem Retreat, den Satz von Dogen, dass du meditierst, ist ein Zeichen, dass etwas in dir schon wach ist. Das ist gemeint. Okay, jetzt geht es aber noch weiter. Also, wenn wir dann spüren, okay, das bin ich und lass uns da ein. Ja? Immer wieder lass uns da ein. Du fühlst es vielleicht nicht immer. Manchmal bist du auch die Maske und ärgerst dich und könntest jemanden auf die Rübe hauen, weil er dich ärgert. Und dann schwingst du wieder zurück und merkst, naja, ist vielleicht nicht alles, muss ich nicht unbedingt machen, weil es gibt ja was Tieferes, Wesensverbindung. Ja, also es wird elastischer. Gut. Und dann spürst du, okay, das fühlt sich so an, wie wenn das nicht nur mir gehört. Das ist nichts, das das Ich besitzen kann. Obwohl es die ganz persönliche Erfahrung ist, aber es gehört dir nicht, obwohl du es selber bist. Und wenn du damit weiterforschst, öffnet es sich in dir und du spürst, plötzlich nimmst du die Welt anders wahr. Da ist etwas, wie wenn in allen anderen Menschen und in allen anderen Wesen und in allen anderen Dingen etwas resoniert von genau dieser Erfahrung. Völlig unabhängig, ob die anderen das auch schon erfahren haben oder nicht. Du merkst, wenn du dich tief in dein Ich Bin einlässt, in die Wesenserfahrung, dass du nicht nur du bist, sondern dass du in der Tiefe auch alles andere bist. Dass du die Welt bist. Dass du alle bist. Wie Bernard Glassman, der wunderbare Zen-Lehrer, vor ein paar Jahren verstorben ist, sagt die Einkörpererfahrung, der eine Fühlkörper der Menschheit. Auch das erfahren wir vielleicht nicht immer, aber zeitweise und vielleicht immer öfter, deutlicher. Dieses, ich bin mehr als nur dies, ich bin mehr als nur ich bin in der Essenz, weil die Essenz dich öffnet in das, ich bin auch alles, ich bin auch Welt. Und dann wird es interessant, oder wird noch interessanter. Wenn wir uns da einlassen, spüren wir, auch das ist nicht alles. Da geht es auch noch weiter. Weil dahinter in unserer Erfahrung öffnet sich etwas, das geht über alle Form hinaus. Da ist eine Qualität, die ist noch mal mehr als Welt, egal wie weit du sie denkst und fühlst und erfährst. Da ist etwas, das ist wie Hinterwelt, hinter der Welt, hinter dem Universum, hinter dem formhaft Manifest. Es muss jetzt gar nicht kosmische Ausmaß haben. Ich nehme mal diese Sprache rein. Es kann, muss aber nicht. Und wir können spüren, da gibt es eine Tiefendimension, die ist so unglaublich weit. Und wir fühlen uns unglaublich zu Hause, dass viele Traditionen sie Leerheit nennen. Nicht, weil da nichts ist, sondern weil du nicht greifen kannst. Ein großer Lehrer hat es mal schön genannt, Leerheit ist unverstellte Fülle. Das ist so die Fülle von Leben, von Dasein, von Präsenz. Westlich könnten wir auch sagen von Liebe. All diese Qualitäten. Du kannst es nicht greifen. Deshalb ein Aspekt, wie es sich ausdrückt, ist Weite, Leerheit. Wow. Und dann, wenn wir das berühren, nimmt uns das Sein gleichsam bei der Hand und führt uns. Und das ist, bitte denk nicht, dass das das Ende ist. Chögyam Trungpa auf diese Frage seiner Schülerinnen und Schüler gesagt, was ist, wenn wir völlig erwacht sind? Ja, sagt er, dann bist du richtig erst zu gebrauchen, dann geht die Reise los. Dann bist du gut da, bist du eingetunt mit der Wirklichkeit. Dann geht es erst richtig los. Also, das sind Öffnungen und mal so diese fünf Dimensionen beschrieben, also die Weite des Seins, die Tiefe, Raum, westlich, würden wir sagen, Erfahrung des göttlichen Urgrundes oder der erleuchteten Leerheit, buddhistisch formuliert, des Seins, philosophisch, freier, die Erfahrung, du bist alles, die Welt der Formen. Der Durchbruch zum Wesen, zu deiner eigentlichen Essenz, die quasi Präsenz des Seins in deiner Individualität ist. Unsere biografische Persönlichkeit, die das Werkzeug, das wunderbare Gefäß ist, wie wir durch diese Welt laufen, zwischen Geburt und Tod. Und die Maske, die wir drüber legen, um uns teilweise zu schützen, durchaus intelligent, nicht immer hilfreich, aber interessante Erfindung. Die Preisfrage, die hier ahnt, also ich denke, ihr wisst die Antwort. Die Preisfrage ist nur, wer bin ich denn jetzt nun? Wer bin ich denn jetzt? Und der Clou ist, ich denke, ihr spürt, wir sind alles zugleich. Wir sind es alles. Und diese Transparenz, dieses Durchmessen ist das, was uns die Freiheit eröffnet. Menschliche Wesen zu sein und die Tiefe von dem auszukosten, was eigentlich Menschsein ist.